nicht gemacht. Und heute Abend hatte ich vor, das Thema anzusprechen von der Herrschaft der Erde, weil das alles in einer Linie läuft. Keine Fragen? Nee, ist übergelassen. Keine Gedanken, die jemand noch zubringen möchte? Gut. Bevor wir anfangen heute Abend, heute war ein spezieller Tag. Wir hatten in den Tagen davor, haben wir darüber gesprochen, welcher Tag heute war. Der Passatag. Ich weiß nicht, ob das bei euch, ob ihr euch Gedanken gemacht habt darüber. Heute war der 14. Tag des Monats. Aber das Alte Testament sagt uns, dass am 10. Tag des Monats sucht man sich das Lamm aus. Und es bleibt dann unter euch bis zu dem Passatag. Und der Grund dahinter war also, dass du anfängst, eine Beziehung mit diesem Tier zu schließen. Und es auferweckt den Konzept, was du eigentlich da tust, wofür es da ist. Um uns freizusetzen. Und ich möchte nicht in unseren Versammlungen auch diesen Prinzip verlieren. Dass es ist nicht einfach Vorträge. Ich habe eine Liste, die ich in meinen Gedanken aufgearbeitet habe, die ich gerne folgen möchte. Das heißt nicht genau, dass es genau so weitergeht oder dass das Studium genauso geht. Aber ich möchte auch nicht, dass einfach meine Gedanken der Hauptpunkt ist oder dass das Wissen von Informationen der Hauptpunkt in unserem Studium ist. Ja, es ist wichtig, dass wir auch die Bibel erkennen können, aber es ist viel mehr wichtig, gerade in unserer Versammlung hier zu dieser Zeit, dass wir erkennen, dass Gott ein Werk hat, in uns zu tun. Und dafür sind diese Versammlungen. Und ich weiß, dass das uns anderes, dass uns verschieden ansprechen wird, weil wir sind alle in verschiedenen Schritten in unserem Weg. Also wird das uns anders ansprechen, vielleicht nicht oder vielleicht tiefer den anderen. Und das, wir sind nicht hier auf dem Leistungssystem. Aber ich wollte nur gerne, dass bevor wir anfangen heute Abend, wieder daran erinnern, dass es fängt jetzt an, dunkel zu werden. Und wenn wir uns in diese Zeit reinstellen, da kam Jesus unter ein sehr tiefes Bedrücken. Schmerz. Kummer, den wir, wenn er uns gesagt wird, wir können selbst nicht verstehen. Der Mensch kann nicht verstehen, was für Kummer Jesus erlitten hat. Und der Grund, warum wir es nicht erkennen können, ist, weil unser Herz eigentlich steinig ist. Obwohl wir, je näher wir zu ihm kommen, mehr Mitgefühl haben wir und mehr Erkennung oder Erkenntnis wir haben von dem Kummer, den wir ihm geben, desto tiefer wird unsere Reue. Aber wir müssen immer noch davon ausgehen, dass unser Herz uns betrügt. Ist nicht aufrichtig. Also möchte ich damit mit den Gedanken bleiben, weil wo Abraham den Auftrag bekam, seinen Sohn zu opfern, war nicht ein Ausweg, wo er seinen Sohn geopfert hat und die Hand in die Höhe gehoben hat mit dem Messer, um das zu tun, was er dachte, Gott von ihm erwartete, wurde das Gleichnis zu Ende gebracht und ein neues Gleichnis fing an, weil ein Ersatz, ein Ransom, ein Ersatzopfer wurde dargestellt, das ein Gleichnis von Jesu ist, natürlich. Und es hat die Hörner in einer in Gehege.
Gebüsch, ja.
Ja. Ja. Aber das, wir sprechen von nicht einem Busch, aber es ist ein Dornbusch. Ja. Hat es die Hörner drin gesteckt. Also wir sehen schon dir da, was Abraham offenbart wird, ist ein Prinzip, da Jesu, und da sprechen wir heute Abend hoffentlich auch ein bisschen mehr drüber, Jesus hatte mehr denn einfach den Kummer von direkt von dem Herzen des Menschen zu leiden. Da war mehr da drin inklusive. Und das wird offenbart, indem dieses Gleichnis von Jesu den Hörner oder den Kopf in diesem Gehege oder in diesem Dornbusch,
Gestrüpp, sagt man
ja,
auch, Dorngestrüpp. Er war da drin verfangen, er konnte gar
genau,
nicht
konnte nicht
los.
raus, konnte nicht raus. Es war an ihm gebunden, genau wie die dornende Krone auf Jesus gebracht wurde. Er hat es nicht selbst aufgesetzt. Okay. Wir fangen an mit einem Verstand, wie der Mensch eigentlich verbunden ist mit der Erde. Und das wird uns im ersten Buch Mose offenbart. Wenn wir mal 1. Buch Mose Kapitel 1 aufschlagen, in Vers 26. Könnte jemand das lesen, bitte?
Gott sprach: Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
Herrschaft? Sagt es bei dir? Dominion?
Herrschen.
Herrschen? Wie verstehen wir den Prinzip? Er soll herrschen. Was ist unser Verstand von diesem? Was hatte Adam zu tun mit den Fischen, den Vögeln, all den Tieren auf der ganzen Erde und allen Sachen und dann über die ganze Erde. Er gab ihnen Namen. Irgend noch welche Gedanken?
Ich habe jetzt mal, so beim Lesen ist mir gerade was anderes aufgefallen. Das ist ja jetzt in der Schöpfung. Und das haben doch nur Gott und Jesus gemacht. Aber nach dieser Aussage, und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen. Das, also hier bei mir das T hinten dran und in der Übersetzung in der Bibel lasset, als ob er irgendwie mehrere Leute damit anspricht. Also irgendwie.
Naja, zwei ist ja auch gut, lasst uns Menschen.
Naja,
nee.
Nein, er spricht, Gott spricht selber.
Ja, Gott spricht selber,
er spricht,
aber zu einer Mehrzahl irgendwie, finde
ich. Er spricht zu Jesus, da heißt es, wenn wir nur diese beiden Personen sehen würden, lass uns Menschen
ja
machen.
Lass.
Das ist ja ein Argument, das die
also das
Trinitarier
ist
benutzen. Das benutzen, um zu zeigen, dass also die Trinität schon bei der Schöpfung gegeben hat.
Ja, richtig, also wäre jetzt deswegen, also ist das.
Die Frage ist an dieser Stelle ja, waren Vater und Sohn alleine, als die Menschen geschaffen wurden?
Nein, nee, waren sie ja nicht. Die Engel waren ja auch schon alle da. Aber die haben da ja nicht mitgewirkt. Also diese Aussage passt einfach nicht so.
Für mich passt sie schon.
Ich frage jetzt nur im Kontext. wenn wir beide wohin gehen würden,
ja,
und ich den Vorschlag mache, dass wir gehen, würde ich mich, würde ich in einzigen Anspruchswort benutzen oder würde ich ein mehrfach Anspruchswort benutzen, weil du und ich sind ja zusammen und gehen zusammen. Gehen wir zusammen in die Stadt oder gehe ich in die Stadt und du kommst einfach mit mir? Ich versuche das nur in dem Sinne zu verstehen, weil wenn Gott sagt, lass uns zusammen Rasen mähen,
genau,
und wir haben beide Rasenmäher,
damit rede ich eine Person an. Lass.
Das
hört sich nur ein bisschen blöd an.
Das Problem hier im Deutschen ist, wenn du das Beispiel nimmst, was du eben mit Carsten gesprochen hast, da sagst du, lass uns.
Ohne T.
Und dann aber hier steht, lasset. Da ist also noch mehr als nur einer, der angesprochen wird.
Richtig, so.
Ja, es ist wahrscheinlich nur...
Ja,
okay, dann gar kein Problem, weil der gleiche Charakter trägt über ins Neue Testament.
Ich meine, wenn mir das immer gerade so auffällt, dass...
Wenn Jesus spricht von sich selbst, spricht er oftmals, sehr oft, im dritten Person. Er spricht nicht, ich bin der Herr des Sabbats. Er sagt, der Sohn des Menschen ist auch der Herr des Sabbats.
In Johannes 17,3 wird es ganz besonders deutlich, wo er sagt, das ist aber das ewige Leben, dass ich dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast.
Jesus spricht oftmals in dem dritten Person.
Von sich selbst.
Also von diesem Prinzip her, wir brauchen nicht versuchen, irgendwas zu verändern in unserem Schriftverstand vom Alten zum Neuen Testament, also von meinem Verstand hier. Das folgt dem gleichen Charakter durch. Der gleiche Charakter ist offenbart, so spricht Jesus auch im Neuen Testament. Also das heißt, er würde dann im dritten Person sich selbst in der Gruppe einschließen und sagen, lass uns. Okay. Zurück auf das Thema, die Herrschaft. Mensch wurde Herrschaft gegeben über alles, was auf der Erde ist und über die Erde. Was wurde ihm noch gegeben? Ist im zweiten Kapitel, weil ich will nicht hier im Rätseln sprechen mit euch, es ist nicht ein Test hier. Kapitel 2. Er ruhte am Sabbat. Er gab auch dem Mensch den Sabbat, weil im Neuen Testament lesen wir, dass der Sabbat ist für den Mensch gemacht und nicht Mensch für den Sabbat. Ja? Also mit der Herrschaft kam der Sabbat auch für den Mensch. Es wurde ihm gegeben. Warum? Um sich zu erquicken. Gleiche Prinzip eigentlich wie der Baum des Lebens. Du kommst, wiederholende Gleichnis, du kommst und der Geist Gottes kommt zu dir im größeren Maß. Die Worte des Vaters, die auf Jesus sprechen, Jesus kommt mit ihnen zu bestimmten Zeiten und spricht zu ihnen und erklärt ihnen Sachen. Gibt Adam und Eva eine tiefere Hinsicht in die Schöpfung, auch von seinem eigenen Charakter, weil er ja mit ihr Zeit verbringt und das heißt, er offenbart ja seinen eigenen Charakter zu ihnen auch. Das heißt, in dieser Zeit, wo Adam und Eva alles bekommen, bekommen sie auch den Sabbat. Und wo Jesu auf dem Meer ging und es war unruhig auf dem Meer, was hat Jesus getan? Er hat den Sturm gestillt. Er hat zu dem Sturm gesprochen. Er hat einfach zu dem Meer gesprochen. Und es wurde ruhig. Zeigte er in diesem seine Herrschaft? Ohne Gewalt. Und das gleiche Prinzip, den wir hier sehen. Wie du gesagt hast, Franziska, in unserem Verstand von dem göttlichen Muster, wie übt der Vater seine Herrschaft über den Sohn aus? Die Beziehung zwischen beiden ist nur durch den Worten des Vaters. Und so ist der Sohn in einer Lage, dem Vater unterworfen zu sein, weil er abhängt von den Worten seines Vaters. Seine Identität hängt davon ab. Also der Mensch bekommt seine Identität vom Vater. Er bekommt dann einen Auftrag, um das gleiche Ding mit der Erde zu tun. Namen zu geben. Und was bedeutet ein Namen? Genau. Deine Identität hängt von einem Namen ab. Wir haben diesen Prinzip eigentlich verloren in unserer Sprache heute. Wir bekommen Namen, weil jemand den Namen gehört hat und er hört sich schön an und dann gibt es den Namen zu deinem Kind. Aber wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir, dass Namen gegeben wurden für einen ganz spezifischen Grund. Der Name hat eine Bewandtnis auf den Charakter, nur dass wir das erhalten. Genau. Das heißt, es ist eine Beziehung, die verbunden ist mit dem Namen, die das Tier bekommen hat. Und zeigte sein Erkenntnis von dem Tier. Es ist nicht einfach, du bist das und du bist das. Es ist eine tiefe Beziehung. Und das heißt auch, wir stehen nicht da, weil als Kind muss ich sagen, meine Vorstellung von dem Namen der Tiere war, sie kamen alle so in der Leine und er sagt so, ja genau, oh Tiger, Elefant. Aber wie wir mehr und mehr verstehen, der Prinzip des Namensgebens hat eine Bedeutung, wie du gesagt hast, Franziska. Möchte ich jetzt zurück auf den Sabbat kommen, weil der Sabbat ist ganz wichtig für unseren Verstand von der Herrschaft der Erde, die sind verbunden. Ja, kommen wir zum Psalms. Wir sprechen nur kurz von dem Sabbat. Psalm 119. Und Vers 165. Was sagt es da bei euch?
Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln.
Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Wer liebt sein Gesetz? Ich? Nein, Entschuldigung. Weil meine natürliche Gesinnung ist Feindschaft zu Gott und Widerstand zu all seinen Gesetzen. Wer liebt sein Gesetz? Oh, how I love thy law is my meditation all the day. Ich weiß nicht, ob...
Ja, ich denke daran halt
einfach. Es heißt, diese sind die Worte des Sohn Gottes. Das ist, was der Mensch hatte, wo er noch recht mit Gott war. Wo es noch keinen Fall gab. War diese die Beziehung zwischen dem Mensch und Gott. Er hatte eine tiefe Ruhe, weil er die Liebe Gottes hatte. Warum hatte er Ruhe? Weil er in dem göttlichen Muster war. Er war ja im Kanal des Segens. Er bekam alles von dem Vater. Er war in der Ruhe. Es war kein Problem. Seine Dankbarkeit war, weil er wusste, er hat alles bekommen. Da ist er in dem Kanal des Segens. Und wir haben das ja schon ausgedrückt. Die Ruhe, die bekommt. Noch einen anderen Text dazu. Von Jesaja. Kapitel 26. Und Vers 3.
Bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich.
Was für ein Frieden hat es bei dir reingeschrieben?
Der festen Herzens ist, den bewahrst du Frieden.
Okay. In meiner Übersetzung sagt es, Du wirst ihm in vollkommenen Frieden halten, der, der seine Gedanken auf dich hält.
Bei mir heißt es, weil es auf dich vertraut.
Weil er auf dich vertraut am Ende. Genau. Vollkommenen Frieden. In dieser Ruhe zu stehen. Da ziehen wir auf den Sabbat rauf. Und wie ich gesagt hatte, der Prinzip der Ruhe, der uns in dem Sabbat gegeben wird, kommt in diesem Gleichnis, das wir sehen, wo Jesu auf den Wellen war und er nur zu ihnen sprach und ihnen Ruhe gibt. Die Ruhe, die Jesus anzubieten hat, hört auch die Schöpfung zu, weil sie seine Herrschaft anerkennt. Aber der Mensch wurde was angeboten und dafür hatte er eine Verantwortung. Und ich möchte das gerne jetzt auspacken, wie wir das anschauen, vom 5. Buch Mose. Weil sonst sehen wir eigentlich eine willkürliche Verbindung zwischen der Erde und dem Mensch. Und was hatten wir heute Morgen besprochen? Wir sprachen von dem Spiegel, ja? Und wenn wir jetzt von dem Gesetz sprechen und wir lesen das Gesetz und es ist für uns ein Spiegel und zeigt uns das vollkommene Bild, und das heißt natürlich, es gibt uns ein vollkommenes Bild von, wie wir aussehen oder was in uns unsichtbar ist. Was passiert, sobald der Mensch in seiner Sünde aus dem göttlichen Muster austrennt, ausfällt oder austritt? Wo Satan seine Entscheidung getroffen hat, dass er nicht mehr abhängig war von Gott und alles, was er hatte, war in sich selbst, war er noch abhängig von dem Wort Gottes? Was ist bei ihm in den Gedanken passiert? Und deshalb hatte er keine Dankbarkeit mehr. Ist das wahr? Bei ihm wurde nicht mehr offenbart eine Dankbarkeit, weil er nicht mehr glaubte, dass er alles von Gott bekommen hat. Die Tatsache natürlich war, und das kennen wir, brauchen wir nicht nochmal durchzumachen, ist, dass er immer noch alles von dem Vater bekommen hat. Aber jetzt mit seinem Veränderung in seinem Denkweise ist er überzeugt von einer Lüge. Im Unglauben. Indem er es, dass er die Worte des Vaters nicht mehr glaubt. Und das natürlich heißt, wenn er die Worte des Vaters nicht mehr glaubt, die Worte des Vaters, siehst du die? Könnt ihr meine Worte sehen? Nein. Ihr könnt sie hören, aber sie sind unsichtbar. Die Worte des Vaters zu uns durch Jesu, unser Kanal, sind ja auch unsichtbar, aber sie werden offenbart durch der Frucht in unserem Gestalt oder in dem Mensch. Wenn Jesu in dem Person inwohnend ist, kommt bestimmte Frucht. Ich meine, wir sprechen hier über relativ simple Sachen. Wenn Jesu nicht inwohnend ist, kommt immer noch Frucht, aber es ist eine andere Art von Frucht. Diese Frucht ist aber sichtbar, oder? Das heißt nicht, wenn mich jemand verurteilen würde wegen den Früchten, die bei mir offenbart sind, natürlich kommen sie in Gefahr. Wenn ich meinen Bruder anschaue oder meine Schwester anschaue und ich sehe, dass bei ihm im Leben, was noch nicht richtig ist, will ich nicht meinen Bruder oder meine Schwester verurteilen, dass du bist verloren, weil ich weiß gar nicht, wo die sind in ihrem Wandel mit Gott und er ist ja schon dabei, versuchen die zu ihm zurück zu versöhnen. Aber es sind Offenbarungen von Frucht. Ob gut oder schlimm. Sobald du von deinem Glauben in dem Wort Gottes dich abtrennst, arbeitest du immer noch auf dem Glauben Jesu? Nein, wenn du nicht mehr auf dem Glauben Jesu und unsere Erklärung vom Glauben Hebräer 11,1, wenn wir nicht mehr auf diesem Prinzip des Glaubens arbeiten, was sind wir dann abhängig von? Wir müssen was haben, das wir sehen können, oder? Werke, was, das ich angreifen kann, anfassen kann, was das ich sehen kann. Zu Luzifer in seiner Position vorher, wie wir sagten, die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn ist eine Beziehung, die ist basiert auf dem Worte des Vaters. Da ist die Identität von dem Sohn aufgebaut. Sobald du aus diesem raustrittst, ist deine Identität in Gefahr, weil du nicht mehr die Bestätigung hast, dass du der bist, wer du bist, weil du nicht mehr glaubst die Worte des Vaters. Ich hoffe, ich mache das nicht zu kompliziert. Ja. Wenn du aber nicht mehr eine Identität hast aus den Worten Gottes, musst du ja dir eine neue Identität suchen. Du brauchst ja Wert. Satans Konzept von Wert war seine Position der Autorität. Und unter ihm, sichtbar, waren all die anderen Engel. Also er hatte für sich selbst eine sichtbare Confirmation, also Bestätigung, dass, naja, ich bin was wert. Es ist alles in unter mir, ich bin der höchste Wesen, ich habe Wert. Das heißt, sobald wir aus dem göttlichen Muster rausstehen, brauchen wir was, das händlich oder den Sinnen, das ist es. Und Gott musste uns da treffen. Er hat schon Vorbereitungen gemacht in der Schöpfung für dieses. Die Herrschaft, die Gott dem Mensch gegeben hat, ist eine sichtbare Spiegel. Ist ein sichtbarer Spiegel. Also will ich das nur kurz ansprechen, sodass wenn wir jetzt anschauen hier im 5. Buch Mose Kapitel 28, können wir das in unsere Gedanken einschließen. Und 5. Buch Mose Kapitel 28 und dann Vers 1 bis rund zu 12. Wenn jemand das mal durchlesen kann, bitte.
Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und zu dir, über dich kommen, von dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wirst du sein, wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet wirst du bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen und wieder dich auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten, den Segen, dass er mit dir sei, in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich zum heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, weil du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Und alle Völker auf Erden werden sehen, dass über dir der Name des Herrn genannt ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst, an Frucht des Leibes, an Jungtieren deines Viehs, an Ertrag deines Ackers in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemand borgen.
Okay. Nur mal als ein Seitenpunkt. Vers 7. Wie wird der Herr deine Feinde schlagen?
Das fand ich auch interessant.
Sie werden fliehen.
Sie werden auf einem Weg kommen und auf sieben Wegen wieder abhauen.
Sind sie tot? Nein, sie sind weg. Das ist alles. Sie sind weg. So wird er sie schlagen, dass sie nicht mehr einen Einfluss auf dich haben. Das ist geschlagen. Nur mal das anzusprechen. Jetzt möchte ich kurz mal ein kleines Zitat lesen und dann möchte ich eine Frage, dass wir kurz mal uns an drüber nachdenken. Das ist von Christi Gleichnisse. Wenn die Menschen das Gesetz Gottes beiseite setzen, wissen sie nicht, was sie tun. Ja? Sie wissen nicht, was sie tun. Obwohl sie denken, sie wissen genau, was sie tun, es ist für ihr Bestes. Gottes Gesetz ist der Ausdruck seines Charakters. Es verkörpert die Grundsätze seines Reiches. Das heißt, wir sprechen nicht nur vom göttlichen Muster als basiert Vater-Sohn. Das Gesetz verkörpert die Grundsätze seines Reiches. Und was ist sein Reich? Die ganze Schöpfung. Wer sich weigert, diese Grundsätze anzunehmen, bringt sich selbst in eine Verfassung, in der ihm der Segen Gottes nicht zufließen kann. Wenn wir im 5. Buch Mose, Kapitel 28, wo wir gerade lesen haben, ist unsere natürliche Denkweise, dass Gott sagt mit der Rute, wenn, dann. Und wenn nicht, dann. Wenn ihr dieses tut und brav seid, dann werde ich euch belohnen. Und wenn nicht, dann werde ich euch strafen. Und wenn wir das, also ich muss jetzt von meiner eigenen Erfahrung, ich will nicht jemand anders meine Erfahrung aufdrücken, aber meine Erfahrung, indem ich bei meinen Eltern erzogen wurde oder aufgezogen, ich weiß nicht genau, wie der Ausdruck ist, aber ihr versteht schon,
erzogen,
gut, war das genau mein Verstand. Das war meine Erfahrung. Von meinem Vater, wenn er sagt, Ruben oder meine Mutter, tu das bitte und ich tue es, dann kriegst du ein Dankeschön oder du hast vielleicht ein wie so ein Arrangement, ein Austausch. Ja, genau. Und sie sagen, weißt du was, wenn du mir mal dieses tun machst, dann gebe ich dir ein bisschen extra Zeit, bevor du ins Bett gehen musst und lass dich ein bisschen länger spielen oder so. Und wenn du es nicht gemacht hast, wenn sie dich nett gefragt hast, jetzt gehst du ins Bett früh. Oder wenn es was richtig Schlimmes, das du getan hast oder nicht getan hast, wenn es solltest, dann kriegst du eine Tracht Prügel oder irgend sowas. Aber wir sind schon von klein auf eingeimpft, danke. So richtig reingestempelt. Dieses Prinzip, und Satan tut das für einen Grund, das ist ein Teil von unserem Verstand. Also bitte macht das in eurer unsichtbaren Tafel irgendwo drauf unter einem Generationsfluchprinzip. Satan sorgt für dieses Lehrsystem, weiter da zu bleiben, um diesen Prinzip von dem Missverständnis des Charakter Gottes zu wiederholen. In jeder Generation. Wir werden von diesem Prinzip aufgewachsen oder erzogen. Und das heißt, weil es von so früh anfängt, ist das ein Teil unseres Charakters. Und der gleiche Prinzip benutzt die Welt heute politisch, um kleine Kinder zu erziehen, dass Evolution ein Teil der Wahrheit ist. Du fängst früh an mit allen Arten von, was heißt das, Wissenschaftsbüchern oder was immer für Kinder, die gezeigt werden, automatisch, wie versteht ein Kind 50 Millionen Jahre oder was immer, aber es ist drin. Das heißt, der Wortlaut schallt schon in den Ohren, von dem Prinzip, dass es Zeitalter gibt, die in der Bibel nicht angesprochen werden. So dass, wenn das Kind das Wort Gottes hört, registriert gar nicht, kann nicht. Okay? Prinzip. Was ich gerade gelesen habe, ist, wenn der Mensch das Gesetz übertretet, weiß er nicht, was er tut. Und wir haben das heute angesprochen mit Jeremia 17,9. Das Herz ist, es ist unvertraubar. Es wird uns immer anlügen. Wenn du dein Herz folgst, wirst du sterben. Weil dein Herz hat ein Samen in sich, das dir immer das sagt, was gemäß des Charakters Satans ist und nicht Gottes. Darum sagt es, fleischlich gesinnt zu sein, ist Feindschaft zu Gott. Was ich hiermit aussprechen wollte, ist, was wir in einem anderen Tag gesprochen haben, nicht vom göttlichen Musterprinzip. Hoffentlich ist das nicht zu hart zu verstehen, was wir da anschauen.
Eine Dusche,
genau. Wunderbar. Das ist der Segenskanal. Das ist das göttliche Muster. Derjenige, der das Gesetz bricht, steht hier. Du wirst nicht nass. Du wirst keinen Vorteil von der Dusche haben, weil du hier stehst. Die Bestrafung Gottes, der Fluch und der Segen ist nur abhängig von wo du stehst. Wenn du gesegnet sein möchtest, steh da. Wenn du das nicht entscheidest, keiner verändert die Temperatur des Wassers. Da bin ich so froh drüber. Keiner verändert die Temperatur des Wassers. Keiner sagt, Entschuldigung, Thorsten, dich mag ich nicht. Gott verändert sich nicht. Jesus sagt, ich bin der gleiche, yes, gestern, heute und für immer. Die Dusche wird sich nie bewegen. Die ist immer da. Wir können immer zu der gleichen Dusche, ja? Die ist immer am Laufen. Aber durch unseren Verstand vom Sabbat verstehen wir, dass manches Mal, wenn du im Dreck gespielt hast, brauchst du ein bisschen mehr Hilfe. Und da kommt ein dickerer Strömung, um dir zu helfen, wieder reinzukommen, um dich aufzuwecken. Und darum haben wir mehr Zugang zu einer Dusche zu bestimmten Zeiten. Aber sie ist immer am Fließen. Zu aller Zeit können wir zu Jesu kommen und die Gnade, diesen Segen bekommen. Dieses ist so ein wichtiger Punkt für uns. Ich möchte gerne, dass wir dieses erhalten. Auch wenn wir all die technischen Sachen von der Herrschaft der Erde nicht genau richtig kriegen oder was immer, weil das ist nicht ein Hauptpunkt. Es ist für uns der Herrschaft der Erde Studium, das wir heute Abend anfangen und morgen früh beenden, ist unsere Art von Erklärung von noch einem Spiegel. Das alles. Ist das nicht enorm?
Er ist nicht zwei Seiten. Er ist nicht einmal der Böse und einmal der Gute, sondern er ist der Vater des Lichts.
Mehr und mehr Bestätigung von der gleichen Wahrheit. Wiederum. Die Dusche bewegt sich nicht. Die Temperatur ändert sich nicht. Und das Einzige, was sich ändert an der Dusche, ist, manches Mal kriegst du noch mehr, um dich zu reinigen. Aber du kannst zu jeder Zeit zu ihm kommen. Und darum ist für mich, ich will mich nicht entschuldigen, dass ich diesen Prinzip wiederhole, weil ich weiß, dass oftmals in meinem Verstand, wenn ich mit Leuten studiere, vergesse ich Sachen, die gesagt werden. Und dieses ist so ein wichtiger Punkt. Die Strafe Gottes ist, wenn wir aus der Dusche stehen. Das ist es. Der Segen Gottes ist nicht, dass er sagt, ein Tag lächelt er und wenn du was Böses getan hast, dann ist er böse mit dir. Gott hat uns lieb. Warum? Weil er nicht Liebe hat. Er ist die Liebe. Okay, jetzt wollte ich, obwohl wir das schon angesprochen haben, jetzt möchte ich den Alternativen anschauen. Wir haben die Segen angeschaut. Was passiert mit dem Fluch? Komm mal zu Jesaja 24. Vers 4 bis 6.
Es trauert und welkt das Land. Der Erdkreis verschmachtet und verwelkt. Es verschmachten die Hohen des Volkes im Land. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Darum hat der Fluch das Land verzehrt. Und die darin wohnen, müssen es büßen. Darum sind die Bewohner des Landes von der Glut verzehrt und nur wenige Menschen sind übrig geblieben.
Jutta, Vers 5, nochmal langsam am Anfang.
Denn das Land liegt entweit unter ihren Bewohnern. Wie steht es bei dir?
Es wird unrein gemacht.
Entweit ist auch ähnlich wie unrein.
Unter? Was heißt unter? Weil es unter dem Herrschaft des Menschen ist, heißt es unter, es wird unrein gemacht wegen dem Mensch, weil es unter dem Mensch ist. Und wegen seiner Unreinheit wird es unrein. Weil sie das Gesetz übertreten haben. Lass uns noch einen Text anschauen. Von Hosea 4. Wenn man es finden will, dann ist es nie da. Hosea Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Ja, das bin ich, der Krümel. Und wie fängt das an? In Vers 2. Durch Lügen. Schwören ist ja erstes. Was ist bei? Fluchen. Lügen, Mord, Stehlen und? Da sehen wir ein Muster. Und was ist das ewige Evangelium, zu dem wir dieses verbinden? Jesaja 24, Vers 5, die waren gerade da. Weil wir haben es gerade gelesen. Hosea Kapitel 4, wir hatten gelesen, dass Gott hat ein Controversy. Über das Bund, das gebrochen ist. Und wie wir lesen da in Jesaja 24, 5, sie haben die Satzungen verändert, das Gesetz gebrochen und das ewige Evangelium, den ewigen Bund gebrochen. Wie brichst du den ewigen Bund?
Wenn du dich nicht dran hältst. Bund sind, ist immer eine Vereinbarung. Du tust das oder du sollst das tun und dann bekommst du das. Und wenn du das nicht tust, dann kriegst du das.
Was ist der ewige Bund? Was ist der Bund, den Gott geschlossen hat mit dem Mensch? Ich tue für dich. Du hast nur zu glauben. Also wie brechen wir das?
Ich glaube nicht. Ich mach's selber.
Entschuldigung?
Ich glaube nicht mehr.
Ich glaube nicht mehr. Sobald ich nicht mehr glaube, ändert sich mein Wertsystem und ich fange an, versuchen, das zu tun, um das Gleiche zu bekommen.
Wenn ich nicht glaube, gehorche ich auch nicht. Dann mach ich nicht.
Und das heißt, meine ganze Verstand von dem Charakter Gottes verändert sich und ich fange an auf einem anderen Weg. Und darum ist dieser Prinzip von dem Ehebruch immer dabei. Weil diese Sünde, die sich bezieht so oft auf der Welt heute und so viele Familien kaputt macht, dieses Prinzip ist ein Auswirken von dem Brechen des ewigen Bund. Weil diese Beziehungen kommen durch ein Missverständnis von, wie wir wert sind. Ob Männer oder Frauen, es ist ein Suchen nach einer Bestätigung von Wert. Oder jemand, der was sucht, um sich selbst zu erfüllen. Hat vielleicht nichts mit Wert zu tun. Genau. Also, der Mensch, der unter der Dusche steht, weiß, wer er ist, weil er von dem Vater die Bestätigung bekommt, dass er sein Kind ist. Derjenige, der hier draußen steht, weiß nicht mehr, wer er ist. Er muss was finden, um zu bestätigen, eine Identität für sich selbst. Und ich will nicht vorschreiben, genau wie das aussieht. Da gibt es genügend Beispiele in der Bibel, um das zu zeigen und auch in unserem eigenen Leben. Aber wir müssen ein neues Wertsystem finden. Und Gott muss uns zeigen, dass dieses Problem existiert. Weil, und nur mal kurz zum Anzusprechen, das Gewand, das Adam und Eva anhatten, was war das? Dieses Lichtgewand.
Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit? Was bedeutet das zu Adam und Eva? Komm mal kurz. Erstes Buch Mose. Müsste im Kapitel 2 sein. Und der Mann und die Frau. And they were not ashamed. Ah, ich war ein bisschen, ja. Danke. Vers 25. Und sie waren beide nackend, der Mann und die Frau, und sie waren nicht. Sie schämten sich nicht. Sie hatten ein Lichtgewand, aber sie hatten kein Shame, also haben sich nicht geschämt. Sie waren nicht bewusst, dass irgendwas los war. Sobald sie das Lichtgewand verloren haben, schämten sie sich. Die Gerechtigkeit Jesu ist, was ich im Englischen ausdrücken würde, als ein clear conscience.
Reines Gewissen.
Dieses Gewand zu verlieren, ist Schuld. Und das ist, was Gott gerne dem Mensch ersparen wollte. Diese Erfahrung. Lassen wir mal kurz in Psalm 32, das spricht hier von David, um dieses ein bisschen anzusprechen. Wir fangen Vers 1 an.
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist.
Okay, warte mal kurz. Wohl dem, oder bei uns ist das blessed, also gesegnet, ist der, dem seine Übertretung des Gesetzes vergeben ist. Also, gesegnet ist der, der wieder unter die Dusche kommt. Und wenn er unter die Dusche kommt, wird er nass. Hat er wieder ein Gewand, eine Covering. Hat wie eine Gedeckung, genau wie du in die Dusche gehst, du hast Wasser über dir. Du hast einen Belag oder ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Der Prinzip ist, dass du bist covered, du bist
bedeckt, ja.
Ja, bedeckt. Wenn du wieder reinkommst und dann hast du Ruhe. David ist ja hier am Sprechen und wir wissen, wovon dieses spricht, wenn David diese Confession, dieses Bekenntnis hat. Gesegnet ist der Mensch, zu dem der Herr nicht seine Sünde übergibt.
Anrechnet.
Ja. Kannst du bitte weiterlesen, Vers 3.
Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.
Und der nächste?
Darum bekenne ich dir meine Sünde. Und meine Schuld verhehle ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
Siehst du einen Ausdruck, den David benutzt hier? Wo ich hier stand, lag eine Hand schwer, also er sagt, deine Hand schwer auf mir. Gottes Hand war schwer auf ihm? Er war gar nicht in Gottes Nähe. Aber die Erkenntnis, dass er nicht in der Harmonie des göttlichen Musters ist, war für ihn ein ungewohntes Druckgefühl. Gilt. Schuld ist, gibt Druck. Ich weiß nicht, ihr kennt meine Geschichte. Und ich muss absolut sagen, wo der Herr mir geholfen hat, aus meiner Situation rauszukommen und mir dann erklärt hat, Ruben, du musst zu der Gemeinde zurückgehen. Du musst vor deinen Mitgliedern zu stehen und ihnen erklären, was passiert ist. Und auch für sie fragen, dass sie dir vergeben, obwohl du nicht deine Vergebung durch deine Mitglieder bekommst, aber du musst versuchen, Heil zu bringen zu all denen, die du wehgetan hast in der Gemeinde. Und ich kann zeugen dafür, dieses hat mir keine Vergebung gegeben. Meine Vergebung kommt von dem Herrn. Aber in dieser Erfahrung, ich merkte, wie ein Gewicht von meinen Schultern abgefallen ist. Was David hier ausdrückt, ist, du merkst ein Gewicht auf deinen Schultern und je länger du es lässt, du mehr gewöhnt dran wirst du. Und nach einer Weile ist es einfach ein normales Teil von deinem Leben. Aber Gott hat das in das natürliche Gesetz reingeschrieben, dass wir dieses erkennen. Und er sagt, meine Knochen wurden trocken. Warum werde ich trocken? Weil ich nicht unter der Dusche stehe. Ja? Gleiche Prinzip. Und nur mal als ein Seitenpunkt, weil heute Abend kommen wir absolut nicht dazu. Oftmals im Alten Testament, da musst du nur den hebräischen Text anschauen. Wenn die Fluche ausgesprochen werden und es sagt, es kommt auf euch die Pestilenz, das Schwert und alle Arten von Sachen, schaut mal das Wort Schwert an. Ja? Schaut mal das Wort.
Als Urwort.
Das hebräische Wort für Schwert ist Chereb. Es bedeutet Trockenheit.
Ich frage mich, warum sie es mit Schwert übersetzen.
Weil der Prinzip ist, das läuft raus. Die Feuchtigkeit läuft raus. Genau wie mit dem Schwert gehst du durch und das Blut spillt aus. Es läuft aus. Du kannst nicht erwarten, dass wenn du zu dem Baum des Lebens nicht kommst, dass du weiterhin Leben bekommst. Du kommst nicht zu dem Fluss des Lebens, du trocknest aus. Du gehst ein. Das ist der Fluch. Und ich muss das mit euch teilen. Ich hatte heute eben noch in meinen Gedanken, heute Nachmittag, schau dich noch ein bisschen weiter mit, was David hier erklärt in Psalm 32. Und er sagt in Vers 5, I acknowledge my sin unto thee. Das heißt, er offenbart, was seine Sünde ist. Er bekennt seine Sünde zu Gott. Ja, er sagt das Gleiche bei euch. Und meine Sünde habe ich nicht von dir versteckt. Und geht weiter, er wiederholt sich ein paar Mal. Und dann in Vers 6 sagt es, For this shall everyone that is godly pray unto thee in a time when they mayest be found.
Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist.
Ja, Gott ist zu finden zu bestimmten Zeiten. Und dann benutzt er ein hebräisches Parallelism, also ein Gleichnis, um in dem nächsten zu sagen, Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.
Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen.
Warum können sie nicht zu ihm kommen in den großen Fluten des Wassers? Weil sie ihn umgebracht haben.
Das habe ich immer ganz anders verstanden, wie das übersetzt. Ich habe das immer so verstanden, ich habe den Psalm auswendig gelernt. Wenn dann große Wasser kommen, dann habe ich eigentlich immer Völkermengen mit. Ich habe das Ende damit bezogen. Wenn dann große Wasser kommen, werden sie ihn, den Getreuen, gewiss nicht erreichen. Das heißt, er wird beschützt sein.
Mein Verstand, wenn ich diesen Text lese, weil es ist, als wenn David ein Parallel, wenn ich das ausdrücken kann, ein Gleichnis, aber entgegengesetzt. Das heißt, derjenige, der Gnade findet unter Jesu, der zu Gott kommt zu bestimmten Zeiten, genau wie es in Apostelgeschichte 3,19 sagt, dass wir Reue bekommen zu den Zeiten der Erquickung, danke. Wir kommen zu bestimmten Zeiten und wir haben die Anerkennung und wir haben die Hoffnung, dass er uns Vergebung gibt. Aber was passiert zu denen, die hier bleiben? Es wird eine Zeit kommen, wenn die Entscheidungen des Menschen endgültig sind. Und Schwester Weid hat das Zitat, das haben wir, ich glaube, das haben wir heute gelesen, weiß ich nicht genau. Mein Verstand, ich bringe dieses drüber auf die Flut.
Auf die Sintflut.
Weil zu der Zeit, wenn der Engel des Gnadens seine Flügel faltet, gibt es keine Gnade mehr. Und nicht, weil Gott nicht gnädig ist, weil die Entscheidung, die der Mensch beschlossen hat oder geschlossen hat, ist endgültig. Sie sind in ihren Denkensweise konkret eingelassen. Und sie haben den Geist Jesu so abgetrieben, dass sie ihn gekreuzigt haben. Die Sintflut ist ja ein Zeichen zu uns von dem Kreuz. Was passiert, wenn du Jesus umbringst? Chaos verbreitet sich auf der Erde. Und was passierte zu denen, die in der Sintflut umkamen? Was sagt Schwester Weitz zu den zu den Stimmen von denen, die außerhalb der Arche waren? Sie schrien für Hilfe, bis die Wellen sie verschlungen haben. Sie fragten für Hilfe, aber konnte jemand sie noch hören? Nein, weil sie den Sohn Gottes schon umgebracht haben. Der Engel des Gnadens hatte die Engel, die Flügel gefaltet, die Arbeit war fertig. Sie haben den Geist, der sie getrieben hat oder der sie anlocken wollte, um Gnade zu bekommen, sie haben ihn umgebracht. Also hat er sich nicht umgedreht, um abzugehen. Sie haben ihn abgetrieben. Das ist, und das heißt nicht, ich will das nur ausdrücken, das heißt lange nicht, dass das der einzige Ausdruck ist für diesen Text. Weil es ist wahr. Der Text, so auch wie du es ausgelegt hast, Jutta, bezieht sich auch zu der Endzeit. Wenn die Fluten der Menschen kommen. Die Entscheidung ist schon getroffen. Sie haben entschlossen, aber der Prinzip von jeder Übersetzung ist genau der gleiche. Wenn der Mensch eine Entscheidung beschlossen hat und Jesus Geist so vertilgt hat, dass er nicht mehr Zugang hat, ist deine Entscheidung zu Ende. Es gibt keine Gnade mehr. Irgend noch welche Gedanken?
Ich bedanke mich, ich habe nur eine Frage bei Vers 4, 5 und 7. Da steht bei mir noch so ein Begriff hinter Sela.
Pause. Also das sind, die wurden ja gesungen. Das waren immer so Hinweise. Pause.
Okay. Ja, weil...
Ja.
Vers 6 steht bei mir zur Zeit der Angst.
Ja. Ich habe das immer auf das Ende, eben auf die Angst in Jakob und so bezogen.
Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst.
Aha, zur Zeit der Angst.
Okay, das steht...
Was
statt in der Zeit, da du zu finden bist, steht auch in der Zeit der Angst.
Und da sehe ich kein Problem mit. Ich sehe kein Problem mit dieser Übersetzung zur Zeit der Angst. Wo kommt die Angst her? Lass mir mal so ausdrücken. Die Jünger sind mit Jesus und Jesus sagt, der mit mir in das Brot reintickt oder einer von euch wird mich verleugnen. Was ist die Frage?
Bin ich's?
Fragt einer das? Nein, sie fragen alle die Frage. Das Untersuchungsgericht. Sie fragen alle. Nein, na, wenn du aber Geist der Weissagung liest, es kam zu ihm, er war am Ende und alle schauten auf ihn. Er brauchte nicht mehr zu sagen. Er wusste ja seine eigene Überzeugung innerlich. Darum hat er Jesus zunächst gesagt, was immer du tust, tu jetzt schnell. Du bist's. Judas hat es im Ende gesagt. Ja. Aber es, Schwester Weiss sagt, es wurde aus ihm, ich weiß jetzt nicht den Ausdruck, wie ausgewirkt. Also die haben alle aus ihrem Conscience, weil sie alle die Frage stellten,
bin ich's?
Meinst du mich? Und Judas im Ende sagt,
alle fragen, ich muss auch fragen.
Ja, aber Schwester Weid, wenn sie das erklärt, sagt, es kam wie ausgedrängt aus ihm. Bin ich's? Warum? Weil bei ihm, sein Gewissen schreite ihn an. Genau. Und Jesus sagt ihm auch zu. Anerkennt. Aber er hat sich immer noch beschlossen. Das ist, das ist nicht die Geschichte.
Ich habe auch einmal geschrieben in einem Buch letztens, dass als Jesus sagte, was du tust, das tue bald. Damit hat er gemeint, da war noch vielleicht noch ein Band von ihm, wo er gedacht hat, ich bereue vielleicht oder ich tue es nicht. Und da hat er gesagt, das wollen
mach wir deine Entscheidung. Meine Schwester Weiz sagt, der Teufel ging in ihm.
Ja.
Okay, Geschwister, ich werde heute Abend mein nächster Schritt, und das fangen wir dann morgen früh an, ich wollte dieses erstmal aufsetzen, weil ich wusste, mit was ich darunter geschrieben habe, das werde ich niemals in einem tun können. Morgen möchte ich gerne anfangen mit dem Verstand, warum die Verbindung passiert. Warum die Verbindung mit der Erde? Wir haben es heute den Anfang gesehen, wie es dem Mensch gegeben worden ist, die Herrschaft. Aber warum wurde die Erde auf einmal ein Spiegel? Und das bezieht sich wieder auf 1. Buch Mose 3, von den Worten, die Gott Adam hingegeben hat, weil du deiner Frau gehorcht hast oder zugehorcht hast. Das wird der Anfangspunkt unserer Gedanken morgen früh sein. Ja? Und das werden wir in das göttliche Muster einbauen. Es muss für uns ein Verstand sein. Dieses Thema, hast du schon das Buch gelesen?
Welches?
Dominion with the Earth?
Nee.
Ja, okay. Die von euch, ihr habt übersetzt, aber schon übersetzt, ne? Okay, aber ihr seid dabei. Also die Prinzipien werden in kurzer Zeit werden schon da sein für ein Studium. Und was ich damit sagen will, ich möchte nicht gerne versuchen, 36 Seiten oder 40 Seiten in ein oder zwei, sonst sitzen wir hier nur und sind am Lesen. Also ich möchte die Prinzipien von diesem Begriff besprechen und ich möchte die großen Teile der Prinzipien ausbreiten, sodass wir bildlich was verstehen können, sodass wenn wir das Buch haben zum Studieren, ist der Begriff der Prinzipien schon da und hoffentlich haben wir dann Brillen an, wo wir auch mehr Sachen schneller schon aufnehmen können. Das ist für mich eigentlich der Grundsatz. Okay. Also lass uns im Gebet schließen und dann machen wir morgen früh weiter.
Vater im Himmel, wir kommen zu dir, um dir zu danken für die wunderbare Stunde, die du uns geschenkt hast, für den Tag, den du uns geschenkt hast. Bitte vergib uns alle unsere Sünden und sei weiterhin mit uns. Stärke Ruben und hilf uns, dass wir noch alle eine schöne Woche haben. Ich danke dir dafür, im Namen Jesu. Amen.
Amen.